Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Lennart Pyritz herzlich willkommen. Killerwalattacken auf europäische Boote oder Seenot, Totalverlust nach Orca-Attacke. Zuletzt gab es zunehmend solche Schlagzeilen und Berichte über Zusammenstöße zwischen Orcas, die auch Schwert- oder Killerwale genannt werden, und Booten vor der Iberischen Halbinsel. Wir gehen heute der Frage nach, was dahinter steckt und warum die Tiere sich so verhalten. Aber zuerst schauen wir nach Dresden. Grüne und nachhaltige Chemie. Unter dem Titel hat dort in dieser Woche eine internationale Konferenz stattgefunden. Dort ging es unter anderem um Projekte, bei denen Abfälle aus der Kaffee- oder Korkherstellung genutzt werden, um daraus biobasierte Produkte wie Desinfektionsmittel oder Kosmetika zu machen. Darüber haben wir am Mittwoch berichtet. Heute sprechen wir über die titelgebenden Begriffe der Tagung selbst. Grün und nachhaltig. Was bedeuten die konkret und wie nachhaltig kann die chemische Industrie tatsächlich werden? Auch darüber wurde auf der Konferenz viel diskutiert. Mein Kollege Volker Mrasek war in Dresden, hat die Diskussionen verfolgt und vor der Sendung habe ich mit ihm über seine Recherche gesprochen. Volker, grün und nachhaltig, wie klar lassen sich diese beiden Begriffe eigentlich voneinander trennen?
Ja, es ist oft so, dass beides tatsächlich synonym verwendet wird, aber die Experten sagen, das sei eigentlich gar nicht erlaubt. Zum Beispiel Klaus Kümmerer, der Leiter der Dresdner Tagung, der ist Professor für nachhaltige Chemie an der Uni Lüneburg, der muss es also eigentlich wissen. Grüne Chemie bezieht sich demnach allein auf chemische Synthesen, also wie die Industrie ihre Stoffe effizienter und schonender herstellen kann. Mit weniger Energieeinsatz zum Beispiel, mit weniger Abfällen, möglichst mit ungiftigen Lösungsmitteln, dann auch so, dass die Endprodukte abbaubar sind. Und nicht zuletzt bedeutet grün natürlich eine Abkehr von der Petrochemie auf Basis von Erdöl, dass man also Rohstoffe verwendet, die aus erneuerbaren Quellen stammen, also meist aus pflanzlicher Biomasse vom Acker. Nachhaltige Chemie dagegen denkt größer, könnte man sagen, und hat weit mehr im Blick, dass unsere Ressourcen knapper werden, dass wir mehr in Richtung Kreislaufwirtschaft gehen und Chemieprodukte grundsätzlich wiederverwertbar sein müssen, dass unsere Stoffströme zu groß sind und einen zu starken energetischen und ökologischen Fußabdruck haben und dass sie reduziert werden müssen. Und das bedeutet letztlich, die Chemie braucht ein anderes Geschäftsmodell.
Und wie könnte das aussehen, so ein anderes Geschäftsmodell?
Also ein Zauberwort heißt hier Chemikalien-Leasing, angelehnt an das Leasing, wie wir es von Autos kennen. Bisher ist es ja so, die chemische Industrie verkauft einem verarbeitenden Betrieb so und so viele Tonnen Farblack oder Entfettungsmittel oder was auch immer und freut sich, wenn es schön viel ist. Dann verdient sie nämlich auch schön viel. Beim sogenannten Chemikalien-Leasing ist es anders. Da sagt der Anwender, lackiere mir so und so viele Quadratmeter Autokarosserie oder entfette mir so und so viele Quadratmeter Metall. Dafür bezahle ich dich. Dann sieht es ganz anders aus. Dann möchte der Chemiebetrieb nicht mehr möglichst viel Lösungsmittel oder Entfetter verkaufen, sondern möglichst wenig. Er hat einen ökonomischen Anreiz, sparsam zu sein und die Stoffe vielleicht sogar zurückzugewinnen. Deshalb auch Leasing. Die Chemikalien werden praktisch nur noch verliehen. Das führt zu einem geringeren Materialeinsatz und ist nachhaltiger.
Und auf so etwas, solche Verfahren wie das Leasing, würde sich die Chemieindustrie auch einlassen?
Also das tut sie längst, zum Beispiel mit ihren Geschäftspartnern in der Auto- und Metallindustrie. Da gibt es solche Modelle bereits. Interessant ist auch, der Verband der europäischen chemischen Industrie CEFIC hat vor einigen Jahren ein Strategiepapier herausgebracht, in dem es heißt, wenn die Branche nachhaltiger werden will, und das muss sie, dann müssen Chemikerinnen und Chemiker künftig zu Molekülmanagern werden. Und das ist genau im Sinne dieses Chemikalien-Leasings gemeint. Ich haue nicht mehr möglichst viel Tonnage raus, sondern ich manage Chemikalien und ihren Einsatz nachhaltiger.
Jetzt steckt Chemie ja in fast allen Produkten praktisch, die wir kaufen. Kann es da wirklich gelingen, die nachhaltig zu gestalten?
Also interessant ist, was Martin Für dazu in Dresden gesagt hat. Der ist Professor für Umwelt- und Technikrecht in Darmstadt an der Hochschule für angewandte Wissenschaften. Für meinte, wir werden wohl nie eine komplett nachhaltige Chemie hinbekommen. Dafür lebten auf dieser Erde einfach zu viele Menschen mit kritischen Konsummustern und zu hohem Ressourcenverbrauch. Was aber möglich ist, das sei zumindest eine nachhaltigere Chemie als heute. Dafür müsse die Industrie aber die Nutzungsphase ihrer Produkte mitdenken, wie es Für formuliert. Also auch das, was aus ihnen am Ende entsteht. Und diese Produkte müssten vor allem langlebig sein.
Der größte Hebel ist die Verlängerung der Lebensdauer. Und damit verringern wir den Bedarf, Chemie zu erzeugen und neues Material der Erde zu entnehmen, weil irgendwo muss es ja herkommen. Ja, es fällt uns ja nicht aus dem Weltraum.
Also für Waschmaschinen und Kühlschränke zum Beispiel gibt es da schon Regeln in der EU. Die Geräte müssen wieder reparierbar sein. Es muss Ersatzteile dafür geben. Und wie Martin Für in Dresden sagte, soll das bald auch für Textilien und Möbel gelten, in denen sehr viel Chemie steckt.
Politische Vorgaben dürften da also durchaus wichtig sein?
Auf jeden Fall. Es müssen aber die richtigen sein. Ein schlechtes Beispiel ist hier die Diskussion über synthetische Kraftstoffe, über die sogenannten E-Fuels für Autos. Die Bundesregierung hat ja unlängst in Brüssel durchgesetzt, dass sie eine Option bleiben sollen und damit auch Autos mit Verbrennungsmotoren. Davon ist Tagungsleiter Klaus Kümmerer überhaupt nicht begeistert. Er sagt, wenn man E-Fuels aus Biomasse herstelle, könne man vielleicht von grüner Chemie sprechen, aber nachhaltig seien diese Kraftstoffe auf keinen Fall.
Bleibt mal einfach sagen müssen, Leute, ihr kriegt nur 20% dieser Energie, die ihr vorne reinsteckt, auf die Straße. Und was brauchen sie dazu? Seltene Metalle. Der Wasserstoff, den braucht man an anderer Stelle viel wichtiger. Zementindustrie, Stahlindustrie.
Professor Klaus Kümmerer haben wir da zum Abschluss gehört, Leiter der Dresdner Tagung Grüne und nachhaltige Chemie, über die wir mit meinem Kollegen Volker Mrasek gesprochen haben. Die Kleinen rüttelten am Ruder, während der Große immer wieder zurücksetzte und das Schiff mit voller Wucht von der Seite rammte. So schildert der Skipper einer Yacht das Zusammentreffen mit einer Gruppe von Orcas vor der spanischen Küste. Aus den vergangenen Jahren gibt es zahlreiche Berichte über solche Zusammenstöße im Atlantik vor der Iberischen Halbinsel oder in der Straße von Gibraltar. Orcas nähern sich Booten, rammen sie und beschädigen sie in manchen Fällen schwer. Über das Verhalten und mögliche Ursachen dafür habe ich vor der Sendung mit der Meeresbiologin Monika González gesprochen. Sie arbeitet für SEMMA, eine Nichtregierungsorganisation in Galizien, die Forschungs- und Schutzprojekte für die Meeressäuger der Region durchführt. Und für die Atlantic Orca Working Group, die die Interaktionen von Orcas mit Booten vor der spanischen Küste dokumentiert. Ich habe sie zuerst gefragt, wie viele Berichte über Zusammentreffen zwischen Orcas und Booten in der Region inzwischen zusammengekommen sind.
SEMMA hat seit dem Jahr 2020 mehr als 500 Interaktionen registriert. Interaktion bedeutet, dass ein Orca sich für ein Boot interessiert und sich ihm nähert. 40% beinhalten dabei direkten Kontakt. In den anderen 60% nähern sich die Wale nur dem Boot und schauen es unter Wasser an, berühren es aber nicht. Bei den 40% mit Kontakt tragen die Hälfte der Boote leichte Schäden davon. Aber die Orcas machen nichts wirklich kaputt. Bei der anderen Hälfte verursachen die Tiere dagegen schwere Schäden. Von schweren Schäden sprechen wir, wenn das Boot nicht mehr manövrierfähig ist und abgeschleppt werden muss.
Wie laufen diese Interaktionen? Die Medien sprechen ja da auch oft von Angriffen typischerweise ab.
Take place.
Die Orcas zielen auf alle Arten von Booten ab, von 5 bis 38 Metern Länge. Aber sie bevorzugen Segelboote, die mehr oder weniger 15 Meter lang sind. Ja, Medien und Bootsfahrer beschreiben die Interaktionen oft als Angriff. Wir sehen das nicht so. Denn ein Angriff ist eine Aktion, die durchgeführt wird, um eine Person zu verletzen. Und das ist natürlich nicht das Ziel der Orcas.
What's the number of animals? Wie viele Tiere sind denn normalerweise bei diesen Interaktionen mit einem Boot dabei und koordinieren die Orcas ihr Verhalten?
Fashion?
Die iberische Orca-Subpopulation besteht aus 39 Tieren, aber nur 15 von ihnen interagieren mit Booten. Normalerweise gibt es dann eine Gruppe von etwa 4 Tieren. Und aus dieser Gruppe nähert sich nur eines dem Boot und berührt es.
Haben Sie eine Ahnung, welche Individuen das bei diesen Interaktionen sind, die dann auch Boote berühren, Touchboats?
Es sind immer dieselben 15 Individuen. Einige von ihnen sind ausgewachsen, andere sind Jungtiere. Bei denen ist es sehr schwierig, einzelne Tiere zu identifizieren, weil sie noch keinen Geschlechtsdimorphismus aufweisen. Bei den 4 oder 5 erwachsenen Tieren, die mit Booten interagieren, handelt es sich um Weibchen. Das können wir anhand der Rückenflosse erkennen. Bei den Männchen ist diese Rückenflosse deutlich höher als bei den Weibchen.
Warum verhalten sich die Orcas oder zumindest einige der Orcas vor der Iberischen Halbinsel so?
Wir haben zwei Hypothesen. Die erste ist, dass sie spielen, wie es für Jungtiere typisch ist. Die zweite ist, dass ein Orca ein negatives Erlebnis im Zusammenhang mit Booten und Blauflossentunfischen gehabt haben könnte und eine Stressreaktion erlitten hat. Vielleicht war das Boot mit Angelschnüren versehen und der Orca hat versucht, den Thunfisch zu fressen. Vielleicht hat sich der Orca in den Angelschnüren verheddert. Wir wissen es nicht. Es ist nur eine Spekulation. Und in diesem Moment wollte dieser Orca, wir glauben, dass es ein bestimmtes ausgewachsenes Weibchen gewesen sein könnte, das wir White Gladys nennen, nur das Boot aufhalten, das sie gesehen hat. Und dann hat sie dieses Verhalten auf andere Orcas übertragen. Und jetzt haben diese Tiere das als kulturelles und identitätsstiftendes Verhalten angenommen und wiederholen es jeden Tag.
Wie sollten Seeleute reagieren, wenn es zu solchen Interaktionen mit Orcas kommt, wenn es tatsächlich Kontakt gibt?
The advice from our team and the authorities is to stop the boat.
Unser Team und die Behörden raten dazu, das Boot zu stoppen, denn Geschwindigkeit ist eine Motivation. Wie gewöhnliche Delfine, die sich einem Boot nähern, wenn es segelt, konkurrieren Orcas mit den Booten und ein Segelboot kann einen Orca niemals überholen. Andere Ratschläge sind, schalten Sie den Motor aus und bleiben Sie ruhig. Ich weiß, dass das sehr schwierig ist, denn es ist ein Schreckmoment für alle Menschen an Bord. Aber wenn Sie schreien oder die Orcas mit etwas bewerfen, erhöhen Sie die Motivation der Tiere.
Und dann schwimmen die Wale normalerweise nach einer Weile weg und lassen vom Boot ab?
Yes.
Wie könnte man diese Interaktionen entschärfen? Was könnte helfen, sie zu stoppen? In principle.
We don't know exactly how.
Das wissen wir nicht genau, aber man kann sie reduzieren, indem man Gebiete meidet, von denen man weiß, dass die Orcas dort fressen. Vor allem nachts, denn nachts ist zum Beispiel eine Rettungsaktion schwieriger. Wir haben in unserer Arbeitsgruppe Atlantischer Orca, kurz GTOA, Karten mit Ampeln entwickelt. Und diese Ampeln zeigen an, wo sich die Orcas zu bestimmten Zeiten aufhalten. Wenn Sie zum Beispiel segeln und auf der Karte sehen, dass die Ampel rot leuchtet, ist das Risiko eines Zusammenstoßes sehr hoch und Sie sollten versuchen, dieses Gebiet zu meiden.
Warum schwimmen Orcas Boote vor der spanischen Küste an und beschädigen sie in manchen Fällen schwer? Darüber habe ich mit der Meeresbiologin Monika González gesprochen. Siebenschläfer tun es und Murmeltiere auch. Sie halten Winterschlaf. Seit langem untersucht wird dieser Ruhezustand auch bei arktischen Erdhörnchen. Über 25 Jahre hinweg haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler analysiert, wie die Nagetiere durch den Winter kommen. Am Anfang ging es dabei vor allem um physiologische Fragen, doch durch den Klimawandel haben diese Daten noch eine ganz neue Bedeutung bekommen. Anhand der fortlaufenden Studien lassen sich Langzeiteffekte für arktische Säugetiere untersuchen. Spoiler-Alarm: Erdhörnchenweibchen beenden als Reaktion auf die Erwärmung den Winterschlaf früher als die Männchen, was das gesamte Ökosystem durcheinanderbringen könnte. Dagmar Röhrlich mit der ganzen Geschichte.
Jeden September ziehen sich arktische Erdhörnchen in ihre Überwinterungshöhlen zurück und halten Winterschlaf. 8 oder 9 Monate später wachen sie wieder auf. So weit, so gut. Doch sie bauen ihre Höhlen in der obersten, Jahr für Jahr auftauenden Schicht der Permafrostböden. Die gefriert im Winter und dann herrschen um sie herum bis zu minus 20 Grad Celsius. Ihre Körperkerntemperatur sinkt dann bis auf minus 2 Grad und das macht sie biologisch einzigartig.
Somehow they're avoiding an ice.
Um dafür Wärme zu erzeugen, verwenden sie ein spezialisiertes Gewebe, nämlich braunes Fettgewebe, das metabolisch sehr aktiv ist. Es erzeugt Wärme und pumpt diese Wärme dann über das Kreislaufsystem in andere Körperregionen.
Wenn sie im Winterschlaf erstarren, liegt ihre Stoffwechselrate bei etwa 2% der normalen Werte, beschreibt der Zoologe Corey Williams von der Colorado State University.
Etwa alle 3 Wochen erwärmen sie sich jedoch für etwa 24 Stunden wieder auf ihre normale Körpertemperatur, kehren dann aber in den erstarrten Zustand zurück.
Der Klimawandel bringt nun die ausgeklügelte Anpassung an die extremen Lebensbedingungen durcheinander. Das legt das seit 25 Jahren laufende Experiment nahe.
Wir haben festgestellt, dass sich durch den Klimawandel die Bodentemperaturen verändern. Die oberste Bodenschicht gefriert später und taut früher auf. Außerdem wird sie nicht mehr so kalt. Das ist für ein arktisches Erdhörnchen von Vorteil, weil es viel weniger Energie aufwenden muss, um sich vor dem Gefrieren zu schützen. Aber die Sache hat einen Haken, denn der Klimawandel wirkt sich auf die Geschlechter unterschiedlich aus. Während die Weibchen ihren Winterschlaf um inzwischen 10 Tage verkürzen, ist der Zeitpunkt des Erwachens im Frühjahr bei den Männchen gleich geblieben.
Dabei müssen die Männchen ihren Winterschlaf eigentlich einen Monat vor den Weibchen beenden und sich dann von den Vorräten ernähren, die sie im Herbst in ihrer Überwinterungshöhle angelegt haben. Der Grund?
Sie müssen eine saisonale Pubertät durchlaufen, die mehrere Wochen dauert, bevor sie physiologisch in der Lage sind, sich mit Weibchen zu paaren. Wenn sich diese Entwicklung bei den Weibchen fortsetzt und sie immer früher aufwachen, wird es irgendwann zu einem Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern kommen, bei dem die Weibchen paarungsbereit, die Männchen aber noch nicht paarungsfähig sind.
Weil die Männchen vor den Weibchen wach werden müssen, also bevor im Frühling die Erwärmung einsetzt, reagieren sie anders auf die Klimaerwärmung. Ihr Winterschlaf wird, anders als bei den Weibchen, allein über die innere Uhr gesteuert.
Wir vermuten, dass bei den Männchen ein Anstieg des Testosteronspiegels das frühe Beenden der Winterruhe auslöst.
Läuft die Entwicklung weiter wie bisher, könnte die wachsende Diskrepanz große Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem haben.
Es ist wirklich interessant, sich vorzustellen, was in 100 Jahren passieren wird. Damit die Erdhörnchen überleben, müssen sie sich an den Klimawandel anpassen. Sie sind Nagetiere und haben relativ kurze Lebenszyklen. Deshalb gehen wir davon aus, dass sie zumindest auf die derzeitige Erwärmung reagieren können. Die größere Frage ist, was in der Nahrungskette passiert. Die Erdhörnchen sind eine unglaublich wichtige Beute für eine ganze Reihe von Raubtieren in den arktischen Ökosystemen. Vom Steinadler bis zu Falken, Füchsen und Wölfen. Sie alle jagen und ernähren sich von den Erdhörnchen.
Werden auch sie in der Lage sein, sich auf die Veränderungen bei ihrer wichtigsten Beute einzustellen? Ob sie beispielsweise den Zeitpunkt, zu dem sie ihre Jungen bekommen, vorverlegen können? Die weitreichenden ökologischen Folgen des veränderten Erdhörnchen-Winterschlafs zu verstehen, das erfordert also noch viel Forschung.
Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages. Heute von und mit Friederike Walch-Nasseri.
Das Unternehmen Neuralink darf erstmals Computerchips in menschlichen Gehirnen testen. Die Implantate im Gehirn sollen es in Zukunft ermöglichen, per Gedankenübertragung mit Computern zu kommunizieren, erklärte der Gründer Elon Musk. Laut einem Twitter-Post von Neuralink selbst hat die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA jetzt erste klinische Studien am Menschen genehmigt. Zuvor hatte Neuralink den Computerchip fürs Gehirn bereits erfolgreich an Affen getestet. Die Tiere konnten mit Hilfe des Implantats einfache Computerspiele steuern und einen Cursor auf einem Bildschirm bewegen. Wichtigstes Ziel sei es, sicherzustellen, dass Menschen nicht irgendwann von künstlicher Intelligenz überfordert werden. Das Bärenweibchen JJ4 aus Norditalien darf weiterhin nicht getötet werden. Das hat ein Gericht in Trient heute Morgen beschlossen. Die Bärin mit der Kennung JJ4, auch bekannt unter dem Namen Gaia, hat laut offiziellen Angaben Anfang April einen 26-jährigen Jogger angegriffen und getötet. Der Präsident der Region Trentino-Südtirol hatte daraufhin die Tötung des Bärenweibchens veranlasst. Tierschützer hatten jedoch Anfang Mai ein Gutachten eingereicht, wonach der Jogger nicht von Gaia, sondern von einem ausgewachsenen Bärenmännchen getötet worden sein soll. Die Tötungsanweisung für die Bären wurde daraufhin ausgesetzt und soll jetzt auch vorerst bis zum 27. Juni nicht vollstreckt werden. Bereits im alttestamentlichen Jerusalem litten die Menschen an parasitären Darmerkrankungen. Ein internationales Forschungsteam hat dafür das Sediment unter historischen Steintoiletten in Jerusalem untersucht. Die Latrinen stammen aus dem 7. bis 6. Jahrhundert vor Christus. Im Sediment fanden die Forschenden Spuren des einzelligen Mikroorganismus Giardia duodenalis. Der Erreger verursacht bis heute Dysenterie, eine durch Infektion des Dickdarms ausgelöste Durchfallerkrankung. In der Studie im Fachmagazin Parasitology heißt es, die Entdeckung sei der bislang älteste wissenschaftliche Nachweis für parasitäre Durchfallkrankheiten bei Menschen. Künstliche Intelligenz hilft bei der Entdeckung eines Wirkstoffs gegen einen resistenten Krankenhauskeim. Acinetobacter baumannii zählt laut Weltgesundheitsorganisation zu den gefährlichsten antibiotikaresistenten Keimen der Welt. Im Fachmagazin Nature Chemical Biology berichten Forschende aus den USA und Kanada jetzt, dass sie mithilfe von künstlicher Intelligenz einen vielversprechenden Wirkstoff gegen den multiresistenten Keim identifizieren konnten. Dafür setzte das Forschungsteam einen Algorithmus ein, der die Struktur einer potenziell antibakteriellen Substanz prognostizierte. So entdeckten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den neuen Wirkstoff namens Abauzin. Zunehmende Dürreereignisse weltweit bedrohen Ernten. Das Risiko für plötzlich auftretende Dürren steigt. Weltweit könnte das in Zukunft häufiger zu Ernteausfällen führen, schreibt ein US-amerikanisches Forschungsteam im Magazin Communications Earth and Environment. Mithilfe von Daten zu früheren Dürren und Klimamodellierungen haben die Forschenden die Wahrscheinlichkeit von extremen Dürre-Events für unterschiedliche Klimaszenarien berechnet. In jedem Fall steigt das Risiko bis zum Ende des Jahrhunderts zwischen rund 6% und 9%.
Sternzeit, 26. Mai. Der Komet des Herrn Jahn. Der Amateurastronom Jost Jahn lebt auf Amrum und beobachtet oft den Himmel mit einem ferngesteuerten Teleskop in Frankreich. Im März gelang ihm dabei ein echter Coup. Er entdeckte einen bis dahin unbekannten Kometen. Traditionsgemäß trägt das Objekt mit der Bezeichnung P2023C1 den Namen seines Entdeckers. Komet Jahn läuft in gut 7,5 Jahren um die Sonne. Leider kommt er dabei unserem Stern nicht näher als etwa 400 Millionen Kilometer. Dadurch verdampft nicht viel Gas, der Komet bekommt keinen auffallenden Schweif und bleibt recht lichtschwach. Über den Kometen selbst ist wenig bekannt. Es dürfte sich um einen Eis- und Geröllbrocken handeln, der wenige Kilometer Durchmesser hat. Kurz nach der Entdeckung wurde das Objekt auf alten Bildern aus dem Jahr 2016 gefunden. Damals hatten die Fachleute den Kometen allerdings übersehen. Erst Jost Jahn blickte aufmerksam genug an den Himmel. Seine Entdeckung war ein Beifang bei der Beobachtung erdnaher Asteroiden. In den 90er Jahren verschickte der begeisterte Amateurbeobachter das Astrofax-Zirkular. In Zeiten vor dem Internet war es eine unverzichtbare Informationsquelle für Himmelsfans. In seinem Zirkular, das aus Kostengründen meist nachts per Fax verschickt wurde, hat Jost Jahn alles Wissenswerte zu neuen Kometen und Kleinplaneten, aber auch Sternexplosionen und anderen veränderlichen Objekten zusammengetragen. Gäbe es das Astrofax-Zirkular noch, so könnte Jost Jahn nun von seinem eigenen Kometen berichten.
Damit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören, einen schönen Abend und bis bald.
Deutschlandfunk Kultur.
Klimawandel.
Pandemie.
Erinnerungsprozesse.
Symbiose.
Mikrobielle Gemeinschaften.
Relativitätstheorie.
Wissenschaftler. Sie erklären uns, wie die Welt funktioniert. Aber was sind das eigentlich für Menschen?
Ich bin ja Norddeutsche und in Norddeutschland ist Gegenwind Energie.
Und wie sind Sie in der Wissenschaft gelandet?
Also diese Professorenlaufbahn, das ist schon eine lange Kiste.
In unserem neuen Podcast People of Science finden wir das heraus. Psychologieprofessor Berthold Meyer,
das bin ich,
trifft Top-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und spricht mit ihnen über ihren Karriereweg, über aktuelle Debatten und über ihre Leidenschaft, die Wissenschaft.
Wissenschaft ist der beste Job der Welt.
People of Science. Wer macht Wissenschaft? Überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich in der DLF-Audiothek.